Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover.
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wagner on Air in diesem Jahr 2023. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass über Richard Wagners Werke, insbesondere über den Ring des Nibelungen, eine unglaubliche Fülle von Büchern geschrieben worden ist. Auch die Aspekte, unter denen sich Autoren diesem Werk genähert haben, sind denkbar vielfältig. Eine Perspektive, die dabei relativ häufig auch schon aufgetaucht ist, ist die juristische Perspektive. Und weil wir über dieses Thema in dieser Reihe bei Wagner und Er noch gar nicht gesprochen haben, habe ich mir gedacht, das wäre doch mal zur Abwechslung ein schönes Thema. Und ich habe mir einen kompetenten Gast zu diesem Thema eingeladen und sage jetzt, herzlich willkommen nach Nürnberg, Dr. Peter Küfner. Guten Abend, Herr Küfner.
Ja, guten Abend, Herr Schütte. Vielen Dank für die Einladung. Ich mache gerne mit.
Das freut uns sehr. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, lassen Sie uns, wie immer, zu Beginn der Gespräche ein bisschen über Sie erfahren. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind zu Hause in Nürnberg seit langer, langer Zeit und waren dort als Anwalt beruflich tätig. Aber ich will gar nicht so viel selbst erzählen. Lassen Sie uns kurz ein bisschen von sich wissen.
Ich beschränke mich, soweit es geht. Ich neige eher zum Reden. Das wissen die Betrachter, die mich so sehen oder kennen. Ich bin Jahrgang 1944, wenn Sie so wollen, also noch ein Fossil aus dem letzten Weltkrieg. Wegen der Bomben auf Nürnberg im Zufluchtsort Seeshaupt am Starnberger See geboren. Das war meine erste Heimat. Volksschule, Gymnasium und Abitur 1963 in Nürnberg, Jurastudium in Freiburg, München und Erlangen, dort Referendarexamen 1968, Assessorexamen 1972 in Nürnberg und dort ab 1974 Rechtsanwalt. Zunächst meine Personschrift, der würde ich wesentlich später.
Gut, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Sie haben eben den größten Teil Ihres Lebens als Anwalt mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten in Nürnberg verbracht. Wann ist Ihr Interesse an Richard Wagner und seinen Werken in Ihr Leben getreten?
Also bereits bevor ich in Nürnberg für über 3 Jahrzehnte lang Anwalt im Strafrecht, aber dann vorwiegend immer mehr im Zivilrecht mit späterer Spezialisierung auf das Erbrecht wurde, war ich schon stark Wagner-affin. Dies zum einen durch die große Begeisterung meiner Mutter für die Wagner-Musik und für Bayreuth und durch eigene intensive Opernerlebnisse eigentlich seit den 60er Jahren, also mit 20 oder etwas mehr in Nürnberg. Dann durch den ersten Ring in Köln 1973, dieser noch posthum von Wieland Wagner und schließlich durch den ersten Bayreuther Gesamtring von 1972 unter Wolfgang Wagner mit der hinreißenden Katharina Ligenza als Brünnhilde. Später dann alle weiteren Bayreuther Ringe bis heute. Eine Initialzündung für mich war natürlich das Büchlein Der Ring des Nibelungen im Lichte des deutschen Strafrechts, ein in Richtung auf Richard Wagners Werk, sarkastischer Text, jedoch mit reichlich Humorpotenzial versehen. Und die Anfangsjahrzehnte von 1974 bis 2009 waren einerseits geprägt durch intensive Befassung mit dem Bürgergericht in allen Facetten, andererseits durch viele, viele Opernbesuche, eben auch die Ringe in Bayreuth und in vielen anderen Städten. Und dabei spielte natürlich Wagners Ring immer die größte Rolle mit seinen die Probleme der Menschheit bis heute stark bewegenden Großthemen. Und wie sicher auch anderen Opernbesuchern ging es auch mit mir so, dass in allererster Linie die großartige Musik der Technologie immer wieder von in mich einsog und auch die von Regisseur zu Regisseur so unterschiedlichen szenischen Darstellungen, dass aber der Text, die Textdichtung eigentlich auf der Strecke blieb. Vor allem dadurch, dass man während des Gesangs und der Musik oft ja die Texte nicht so genau versteht und dass es ja meist auch keine Übertitel gab, zum Beispiel auch in Bayreuth, bis heute nicht gibt. Und da meinte ich eben, das muss man jetzt mal intensiv durcharbeiten. Das war mein primäres Motiv für die intensive Befassung. Das textliche Defizit. Und dazu kam dann das Juristische natürlich als Medium.
Ja, diese viele Jahre, Jahrzehnte währende intensive Beschäftigung, insbesondere mit dem Ring des Nibelungen, mündete dann vor ein paar Jahren in der Veröffentlichung Ihres Buches. Ich halte es gerade mal, ein bisschen Schleichwerbung dürfen wir machen, ich halte es gerade mal in die Kamera mit dem Titel, wo ist es? 4 Ehedramen und 10 Todesfälle, Recht und Unrecht in Richard Wagners Ring des Nibelungen. Was war die konkrete Idee, die Sie mit diesem Buch verfolgt haben?
Ja, das war eigentlich, dass ich gemeint habe, man müsste natürlich mehr als über die ganze Textdarstellung, Textdichtung, die ich dann intensiv durcharbeitete, ein vergleichendes Medium finden, um die gesamte Handlung, den gesamten Handlungsablauf streng angelehnt an Wagners Texte zu veranschaulichen, zu verdeutlichen. Und dazu schien mir eben als vergleichendes Medium das mir angeborene oder angelernte juristische Medium das Richtige, nämlich die Textdichtung einmal an den heutigen Rechtsvorgaben zu messen und meine Analysen in die Form eines allgemein verständlichen, unterhaltenden, aber nicht wissenschaftlichen Buchs zu gießen. Ich wollte einfach die gesamte Handlung über die reine Wiedergabe der Texte und des Bühnengeschehens einmal durch die Brille des Juristen auf den Prüfstand der heutigen Rechtsnormen stellen, und zwar eben nicht nur des Strafrechts, an das ja jeder denkt, wenn er den Ring sieht, sondern auch des Zivilrechts, was vorher keiner gemacht hatte, nach meiner Kenntnis. Das bürgerliche Recht spielt nämlich auch eine große Rolle, auch zur Verdeutlichung der Handlung, was da wirklich passiert ist, egal worum es da im Einzelnen geht.
Wenn man einfach mal das Inhaltsverzeichnis Ihres Buches aufschlägt, dann könnte der Eindruck entstehen, es ist ein Buch, das wie eine Art, wie soll ich es sagen, vielleicht wie eine Einführung in den Ring gedacht ist, denn die Kapitel orientieren sich in der Reihenfolge an den 4 Teilen des Ring des Nibelungen. Sie gehen dabei jeden Akt, sozusagen jede Szene, Schritt für Schritt durch. War auch ein wenig Ihre Absicht, Ihre Intention, einfach das interessierte Publikum aus Ihrer Perspektive ein bisschen einfach an den Inhalt, an den ja doch sehr komplexen Inhalt der Tetralogie heranzuführen?
Absolut. Wie Sie ja dem Buch entnommen haben, stelle ich ja immer eine kurze Inhaltsangabe, selber gefertigt, also nicht irgendwo abgeschrieben, voraus. Und mir ging es wirklich darum, auch durch die eingefügten Zitate, die nicht allzu selten vorkommen, man kann natürlich nicht den ganzen Text bringen, aber es sind ja alles Wagners Zitate, die dann meine Ausführungen stützen, auch in rechtlicher Hinsicht, aber auch handlungsmäßig. Also mir ging schon darum, die Leute, auch die, die schon den Ring voll zu kennen glauben, mal hinzuführen, dass da wirklich im Einzelnen alles noch zwischen den Zeilen oder in den Zeilen steckt, die man so nicht im Opernhaus oder wo auch immer in sich aufnimmt. Das war mir also schon wichtig, wie Sie sagen, eine große Inhaltsangabe zu bringen, die die Leute aufmerksam macht und interessiert für den gesamten Inhalt der Textdichtung.
Gehen wir vielleicht gerne mal in gebotener Kürze und Knappheit die 4 Teile durch und beginnen mal mit dem Rheingold. Was würden Sie denn im Rheingold als aus Ihrer juristischen Perspektive den interessantesten Aspekt benennen?
Ja, es gibt natürlich gerade im Rheingold viele interessante Aspekte, sowohl in strafrechtlicher als auch in zivilrechtlicher Hinsicht. Ich beginne oder nehme nur mal heraus den Alberich, die Person des Alberich. Der durchläuft ja juristisch viele Phasen. Er stiehlt den Ring, er raubt ihn nicht, er nimmt die Wegnahme des Goldes nicht mit Gewalt gegen die Rheintöchter vor. Er wird trotzdem Eigentümer, das ist das Verblüffende, was man dann zivilrechtlich rauskristallisiert, nach heutigem Recht jedenfalls. Er verarbeitet nämlich zu einem Ring, der ja die Macht über die Welt verheißt, und dadurch gestaltet er das Eigentum oder schafft das Eigentum um. Er selber wird wiederum beraubt durch eine viel größere kriminelle Machenschaft, nämlich durch Lüge und Wotan vor allem, also räuberische Erpressung und Raub, die den Ring ihm wegnehmen und was dadurch zu seiner Verfluchung führt. Also ganz interessant. Und die Eigentumsgeschichte des Goldes ist übrigens insofern auch interessant, dass das Eigentum immer beim Alberich bis zum Ende der Götterung verbleibt. Trotz Wegnahme oder durch das Sinken des Rings in den Rhein, in dem die Rheintöchter es den Haken oder durch dessen Erdringen weggenommen haben. Aber die ganze Eigentumsgeschichte zieht sich wirklich durch alle vier Teile. Und im Rheingold gibt es ja noch die vielen anderen kriminellen Dinge vor allem. Also siehe räuberische Erpressung, der Diebstahl am Anfang, später dann die Erschlagung des Fahrzeuges, sein Bruder Fafner, und verschiedene andere Dinge, auch natürlich zivilrechtlich. Ein ganz großes, ganz große Kapitel, der Betrug Wotans an den Riesen. Der Wotan hat kein Geld. Er kann eigentlich den Riesen nur versprechen, dass er die Schwägerin Freier ihn ausliefert, was natürlich in jeder Beziehung nichtig ist oder jeden Gesichtspunkt, und muss dann Ersatz beschaffen, indem er eben sich das Gold raubt und den lüsternen Riesen dann das Gold statt der Freier aushändigen kann.
Können Sie überhaupt bei aller Schwere der Verbrechen, die sich im Ring identifizieren lassen, und bei aller Fülle von Straftätern, könnten Sie überhaupt sozusagen den einen größten Straftäter, den einen größten Verbrecher im Ring identifizieren? Wer lädt die meiste Schuld auf sich?
Das ist für mich eindeutig der sogenannte Göttervater Wotan. Er beginnt ja schon vor dem Rheingold mit dem Frevel an der Weltesche, in dem er daraus ein Holz entnimmt, einen Speer daraus schnitzt und dann die Quelle versiegen lässt, den Wald verdorren lässt und die Esche schließlich zu Scheite hauen und aufschichten lässt zum letztlichen Götterdämmerungsweltenbrand. Also, aber natürlich auch die Tötung seines eigenen leiblichen Sohnes ist natürlich ein schweres Delikt. Nicht in eigener Hand ausgeführt, sondern durch Hunden, aber er ist mittelbarer oder er ist sogenannter Nebentäter. Beide agieren ja nebeneinander. Der Hundin weiß nichts von Wotan. Er tötet Sigmund erst, nachdem Wotan dessen Schwert Notum zerschlagen hat. Also Wotan ist und bleibt eigentlich, er agiert nur bis zum Ende oder bis zum Ende des Siegfried, aber er bleibt der größte Täter.
Eine ganz spekulative Frage, aber vielleicht haben Sie sich doch schon mal darüber Gedanken gemacht. Sie waren Anwalt, also Sie haben Menschen in Strafprozessen und in Zivilprozessen verteidigt. Wenn Sie die Gelegenheit hätten oder wenn Sie vor die Auswahl gestellt werden würden, einen der vielen Straftäter im Ring verteidigen zu müssen, würden Sie das überhaupt machen? Und wenn ja, für wen würden Sie es am ehesten machen? Wer würde Sie am meisten interessieren?
Gute Frage. Also erstens, ich bin nicht mehr Strafverteidiger seit langer Zeit. Ich war begeistert für das Strafrecht und für die Kriminologie und Freiburger Studentenzeiten. Später bin ich davon abgewandt, wurde Zivilrechtler. Trotzdem, also es gibt natürlich interessante Fälle. Ich meine, der Strafverteidiger, der will natürlich eine mächtige Strafverteidigung, der würde Wotan verteidigen wollen. Ich selber würde mir schauen, ja, Sigmund kann man immer verteidigen, er ist tot. Gut, aber wenn er also noch am Leben wäre, käme Sigmund Ehren betracht. Er versucht ja, Hunding zu töten, was ihm misslingt, aus bekannten Gründen. Am allerersten würde ich wohl Siegfried verteidigen wollen, weil sein Verhalten ja ambivalent ist. Bei der Tötung von Mimik klatscht er fast wieder im Stehen im Zuschauerraum und empfindet klammheitliche Freude. Bei der Tötung Fafners des Drachen sagt jeder, das haben wir schon in der Sage gewusst, dass Siegfried der Drachentöter ist, aber es ist natürlich ein Totschlag. Genauso der Totschlag an Mime, keine Not, die zugrunde liegt. Aber ich würde wohl mir Siegfried wählen, auch wegen seines an sich schrecklichen Endes und unverdienten Endes. Den würde ich mir wohl herausgreifen, wenn ich könnte.
Ja. Sie verweisen im Vorwort auf eine ganze Reihe von Publikationen, die von Juristen über den Ring geschrieben worden sind. Im Lauf der Jahrzehnte, muss man wirklich sagen. Also das, die Beschäftigung mit dem Ring aus juristischer Perspektive ist ja etwas, was schon relativ offensichtlich schon relativ lange währt. Gibt es aus Ihrer Sicht Aspekte, die in den bisherigen Publikationen noch nicht oder noch zu wenig behandelt worden sind, was Sie denn wiederum auch noch mal mehr, noch einmal mehr motiviert hat, Ihr eigenes Buch in Arbeit zu nehmen?
Das kann man wirklich so sagen. Aber ich muss noch mal dazu sagen, das bürgerlich-rechtliche, zivilrechtliche war in erster Linie der Antrieb, das Buch zu schreiben. Das strafrechtliche lag ja auf der Hand. Musste allerdings auch in mancher Beziehung bei manchem Delikt richtig gestellt werden, aus meiner Sicht. Das Zivilrechtliche hat wirklich so gut wie keiner behandelt. Es gibt ein paar Publikationen, die sich immer nur mit dem Ring und dem Eigentum befassen. Und dankenswerterweise hat sich allerdings der leider verstorbene Herbert Rosendorfer, der sehr viel mit Wagner befasst und darunter auch zum Beispiel bei Reuth für Anfänger, bei Reuth für Fortgeschrittene, und in dem letztgenannten Buch sogar auch mit einigen, ansatzweise mit einigen wenigen zivilrechtlichen Hinweisen. Das war für mich aber kein Antrieb, denn ich hatte die Idee für mein Buch schon lange vorher. Und mir kam es eigentlich sogar dazwischen und ich sagte, na wunderbar, jetzt hat schon einmal einer sich auch mit Zivilrecht befasst. Ich fand es sehr gut. Aber es war wirklich ein Antrieb, mal das Ganze ganzheitlich sowohl auf strafrechtlichen als auch zivilrechtlichen Gebiet durchzuarbeiten und zu analysieren. Und das meine ich, habe ich dann doch über den ganzen Ring hinweg ganz gut geschafft. Aber ich will mich jetzt selber loben, das muss jeder selber, jeder Leser selber für sich erkunden, egal ob Jurist oder aber nicht, wie Sie sagen, es ist ja für die allgemeine an Wagen interessierte, am Ring interessierte Bevölkerung und fürs Publikum interessant, um mal das Ganze rein an der Textdichtung ausgerichtet zu sehen und eben auch da Neues zu entdecken. Ja. Ich meine, einiges Neues aus meinem Buch doch herauszulesen, was bisher zu kurz gekommen ist.
Ja, vielleicht an der Stelle lassen wir uns nochmal den Hinweis ganz eindeutig aussprechen, dass Ihr Buch also alles andere als ein Fachbuch für Juristen ist, sondern es wendet sich an jeden, der sich in aus welcher Motivation auch immer für Richard Wagner sein Werk und insbesondere den Ring des Nibelungen interessiert. Also das ja, ist vielleicht einfach nur nochmal wichtig festzustellen, dass es sich dabei nicht um juristische Fachlektüre handelt, sondern Sie haben einfach aus Ihrer beruflichen Perspektive den Entschluss gefasst, einfach ja ein bisschen etwas Neues, was vielleicht noch nicht so im Fokus stand, über den Ring zu erzählen. Wir haben uns im Vorfeld dieses Gespräches zweimal sehr intensiv auch über die Frage der Inszenierungen unterhalten. Sie haben ja, wie Sie mir auch gerade eben kurz vorher nochmal erzählt haben, allein in Bayreuth seit den frühen 70ern wirklich jede Neuinszenierung vollständig gesehen und auch über Bayreuth hinaus einige komplette Ringe erlebt. Haben Sie eine Inszenierung oder gern auch mehrere natürlich, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen würden, die haben Sie vor dem Hintergrund Ihres Blickes auf den Ring wie der Regisseur einfach auch mit diesen vielen Straftaten, mit diesen vielen Verbrechen auf der Bühne umgeht, die Sie aus dieser Perspektive besonders interessiert haben oder die Sie da besonders gelungen fanden in der Darstellung einfach des Recht und Unrecht, um einfach den Untertitel Ihres Buches nochmal aufzugreifen.
Nein, es gab natürlich bei den verschiedenen Inszenierungen keine direkten rechtlichen Hinweise. Der Text ist ja vorgegeben. Wobei, ich meine, es begann ja eigentlich mit Chéreau, der so sehr deutlich die ganze Szenerie menschlich gestaltet hat. Also es war nicht mehr so der hehre Göttervater Wotan oder die erhabene Gesellschaft, sondern es wurde verdeutlicht, dass die ganze Götterwelt auch voller Fehler und Schwächen und auch krimineller Einschläge hier ist. Und deshalb wurde ja dadurch sehr viel deutlicher als bei vielen alten klassischen Inszenierungen, auch wenn die bestimmt auch sehr gut waren. Ich meine, ich kannte, wie gesagt, die von Wilhelm Wagner in Köln und die von Wolfgang Wagner in Bayreuth. Aber das wird sehr verdeutlicht und ja, es gab verschiedene andere, die es auch sehr deutlich herausgestellt haben. Also hervorragend war zum Beispiel die von Kasper Bechtholten in Kopenhagen 2006, ganz hervorragend, oder auch die Weimar 2007 bis 2009, wo vieles sehr, sehr deutlich dargestellt wurde. Und auch zur juristischen Aufarbeitung animiert hat praktisch. Das möchte ich herausstellen, aber es gab viele interessante Einzelszenen. Und ich möchte nur eines sagen, der Begriff Regietheater wird ja allzu pauschal gebraucht. Jeder verwendet entweder negativ oder positiv. Regietheater ist es immer und muss es immer sein. Aber
die es negativ bewirken, die sehen ja vor allem die zu starke Entstehung des wirklichen Gehalts. Und da tue ich auch nicht mehr mit. Wobei ich sage, in Bayreuth bis zur letzten fand ich alle Inszenierungen sehr gut. Aber Regie ist immer was Neues. Aber es sollte immer an die Musik und an den Text anknüpfen und nicht die Szene und die Musik letztlich auch irgendwo entstehen, indem was ganz anderes gezeigt wird, als in der Musik und auf der Bühne sich abspielt.
Das war. Lassen Sie uns noch kurz auf einen anderen Aspekt kommen. Ihr Buch, das, korrigieren Sie mich, Ende 2018 erschienen ist, ist bis heute nicht Ihre einzige Veröffentlichung zum Thema Recht und Richard Wagner und der Ring des Nibelungen. Sie haben vor kurzem erst einen Aufsatz publiziert im Zusammenhang mit der Neuinszenierung des Ringes in Oldenburg. Was ist da Ihr zentraler Aspekt? Was haben Sie da veröffentlicht oder worüber haben Sie sich da Gedanken gemacht, was nochmal einen anderen Weg, einen anderen Aspekt einschlägt?
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Also mein Motiv war vor allem mal aufzuzeigen, was eigentlich nicht in der Szene gezeigt wird, wohl aber in Wagners Text sich widerspiegelt an dramatischen Geschehnissen bereits vor dem Rheingold, dann zwischen den einzelnen Szenen des Rheingold, zwischen den drei oder vier Ringabenden und vor allem auch eben zwischen Walküre, Siegfried, zwischen Rheingold und Walküre und ganz interessant gegen Schluss der Götterdämmerung, wo Wagner aus meiner Sicht etwas nicht zeigt, was ganz wesentlich in der Handlung ist, nämlich der Kontakt und Brünnhilde mit den Leibtöchtern. Das habe ich da auch ausgebreitet, dass es eigentlich rätselhaft ist, wieso Brünnhilde zu diesem völlig neuen Gedanken oder neuen Überzeugung kommt, dass Siegfried doch unschuldig ist, dass er ihr Held bleibt und dass diese Kenntnisse hat sie eigentlich nur durch die Leibtöchter und am Schluss auch durch Brünnhilde. In dem sie weiß, da gab es einen Vergessensdrang und da gab es eben vor allem auch die ganze Geschichte, dass Siegfried ihr gezielt entwendet wurde. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss mal das versuchen aufzuzeigen, was aus dem Text herauszulesen ist, aber nicht auf der Bühne gezeigt wird. Und das hat freundlicherweise der Herr Professor Reto Weiler in Oldenburg aufgegriffen
und hat dann dieses Buch über die Beiträge und Vorträge in Oldenburg auch herausgegeben. Ich darf kurz das Buch zeigen. Es ist erschienen im Verlag Könighausen und Neumann Würzburg und heißt Den Ring muss ich haben und zeigt sehr beachtliche Beiträge und Vorträge und schlicht gesagt auch meinen Aufsatz zu den dramatischen Geschehnissen außerhalb der eigentlichen Bühnenhandlung des Rings und meine rechtlichen Gedanken dazu.
Also sozusagen, was, wie man so schön sagt, zwischen den Zeilen geschieht und was sich einem nicht aus dem Text unmittelbar erschließt, was aber trotzdem passiert.
Richtig. Also es findet im Text seine Stütze, insofern aber trotzdem zwischen den Zeilen, sprich Szenen, Akten und Vorgeschichte, Nachgeschichte und so weiter. Das wollte ich damit aufzeigen und ich meine, es ist doch ganz interessant, was da alles sich aus dem Text herauslesen ließ. Zum Beispiel, dass Niebelheim eine gut geordnete Gesellschaft von Schmieden und Gold-, Silber- und Erzschürfern war, die erst durch Alberichs Aufstieg in den Rheingrund und den Diebstahl des Rheingolds und seinen Aufstieg zum Despoten dann entfremdet und zu einer bösen Welt wurde, also ein Despotismus des Herrschers Alberich, der dann wiederum entmachtet wurde. Aber das ergibt sich alles aus den Aussagen von Mime zum Beispiel und von Loge. Nur als Beispiel.
Ja. Ganz anderer Aspekt noch, oder eine, ja. Doch, ein anderer Aspekt, bevor wir langsam das Ende unseres Gesprächs einläuten. Jetzt haben wir viel über den Ring gesprochen. Ich gehe davon aus, oder wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass Sie natürlich auch mit Wagners anderen Werken lange gut vertraut sind. Gibt es denn abgesehen vom Ring noch ein Werk, was oder von dem Sie sagen würden, dass es aus juristischer Perspektive mal besonders interessant zu beleuchten wäre? Der Ring ist da ja sicherlich an vorderster Front, einfach weil es so ein unglaublich opulentes Werk ist, in dem viel passiert. Und ich meine, wir alle, die wir das mehr oder weniger gut kennen, erkennt ja sofort, dass das auf der Hand liegt. Raub, Mord, um nur die zwei wichtigsten Stichworte zu nennen. Was würden Sie da oder können Sie da etwas sagen? Hätten Sie selbst Lust, sich nochmal mit einem anderen Wagnerschen Werk aus juristischer Perspektive zu befassen?
Ich kann nur sagen, einige scheiden wohl aus juristischer Sicht, wo nicht so viel Interessantes ist. Ich denke aber in erster Linie wohl an Lohengrin, wenn man bedenkt, dass der bereits als Vorgeschichte mit einer Kindsentführung oder Verwandlung beginnt und mit einem weiteren Taten aus der Richtung der Friesin Ortrud und des Fürsten Telramund ihres Ehemanns. Und da zieht sich dann so manches durch, auch der Zweikampf oder später eben dann der missglückte Überfall des Telramund auf Lohengrin, ähnliche Dinge. Das würde schon auch reizen. Aber so gehaltvoll wie der Ring mit seinen vier Teilen ist natürlich kein anderes Werk von Wagner. Also Parsifal bliebe auch außen vor. Tristan könnte man natürlich auch in Erwägung ziehen, für mich von der Musik und von der in die Zukunft weisenden Musik, romantischen Musik, mit Sicherheit auch eine ganz tolle Oper von Wagner, wie viel da drinsteckt bei Liebesdrang und Hin und Her und sonst wie, oder bei der Untreue, kann man schon sagen, denn Sölde war ja praktisch schon verheiratet.
Damit könnte ich mal bei ähnlichen Dingen, das mag mal dahinstehen. Also in erster Linie viel mehr unter Lohengrin ein.
Ja, das leuchtet ein, wenn man sich mal so in kurzen, groben Zügen vergegenwärtigt, was da passiert. Die Rolle von Telramund und Ortrud, das könnte sicherlich ein interessantes Feld sein, da mal hinzuschauen. Allerletzter Aspekt. Wir haben uns im Vorfeld nicht nur über Richard Wagner unterhalten, sondern wir haben auch viel über Opernerfahrung und Seherfahrung gesprochen. Sie sind bei aller Begeisterung und Faszination für Richard Wagners Werke, aber weit davon entfernt, sich nur mit Richard Wagner zu beschäftigen oder nur für Richard Wagner zu interessieren, sondern Sie sind ein begeisterter Operngänger. Wo würden Sie denn Ihre persönlichen Favoriten, Ihre persönlichen Schwerpunkte setzen, abseits von Richard Wagner? Welche Werke, welche Komponisten, welches Repertoire fasziniert Sie am meisten?
Da müssen wir direkt nachdenken. Es gibt natürlich ein großes Spektrum. Also die Mozart-Opern sind natürlich fantastisch. Verdi liegt natürlich nicht nur zeitlich von der Gleichaltrigkeit der beiden Komponisten, sondern auch von der vom Schwergewicht der Handlungen am allernächsten. Was die Kriminalität zum Beispiel betrifft, ob Macht des Schicksals, Troubadour oder ähnliches. Also Verdi liegt dann schon sehr nahe. Puccinis Opern, sehr begeisternd. Die musikalischen ohnehin. Die Handlungen eigen, sehr interessant. Am Schluss die Turandot, sehr umstritten, zumal der Schluss nicht feststeht, was hätte Puccini eigentlich draus gemacht. Also würde ich sagen, das spielt auch eine große Rolle. Aber natürlich, es gibt auch so manche Opern, die man nicht so, also ich liebe Korngold, muss sagen, die Tote Stadt ist für mich eine ganz große Oper und jetzt das Wunder der Iliade, das viele ja gar nicht kennen. Wir werden es jetzt in Kürze das zweite Mal in Berlin sehen. Eine ganz fantastische Oper von der Musik, aber auch von der Handlung sehr interessant.
Im 20. Jahrhundert mehr das Psychologische geht.
Auch zum Strauß habe ich eine Affinität. Nicht zu jedem Strauß, muss ich sagen. Da gibt es ja große Unterschiede. Nicht in der Qualität, aber in dem, wie man anspricht. Also, da sind also die Frau ohne Schatten, steht mir also näher als der Rosenkavalier beispielsweise. Oder, na gut, die Ariadne, dieses Gemisch aus Oper. Und griechische Sage, auch interessant. Aber alles sehr interessant. Also man muss immer offen bleiben. Es kommt halt jetzt immer auf die Bühnendarstellung und auf die musikalische Darstellung des Direktors
an. Also Ihre Interessen sind breit und offen. Ich höre auch raus, dass Sie durchaus neugierig sind, sich immer wieder noch auf Neues einzulassen. Neue Werke. Neue Komponisten, aber natürlich auch immer wieder neue Inszenierungen. Dann schlagen wir noch ein letztes Mal zurück den Bogen zu Richard Wagner. Ich denke, wir alle, die wir uns intensiv mit Richard Wagners Werken beschäftigen, tun das ja vor allem, weil wir ganz genau sehen und immer wieder erfahren, dass man mit diesen Werken eigentlich nie zu Ende wird. Man sieht ein Stück zum 25. Mal nach wie vielen Jahren und jedes Mal entdeckt man immer wieder etwas Neues. Und insofern gestatten Sie mir sicherlich ganz in Ihrem Sinne nochmal Ihr Buch wirklich als eine gute und interessante Vorbereitung auf den Ring des Nibelungen zu empfehlen, gerade um den Blick zu schärfen auf Aspekte in der Handlung, die einem vielleicht bislang so noch nicht klar geworden sind. Das soll von meiner Seite das Schlusswort sein. Ich danke Ihnen sehr für dieses interessante Gespräch und wünsche Ihnen, dass Sie noch möglichst lange Ihre Neugier sich bewahren, sich nicht nur aus beruflicher, sondern aber auch aus ganz persönlicher und privater Motivation immer wieder mit Richard Wagner zu beschäftigen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Schütte. Und fand es sehr nett und interessant, dass Sie mich zu Wort kommen ließen.
Sehr gerne. Und natürlich auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der gewohnte Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und ich verabschiede mich auch von Ihnen bis zum nächsten Mal bei Wagner on Air. Bis bald und guten Abend.